Liebe Zuhörer unseres Radios, am vergangenen Mittwoch ist ein Wort der deutschen Bischöfe erschienen. Es trägt den Titel: Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche. Der Untertitel lautet: Einladung zu einer erneuerten Ehe- und Familienpastoral. Es geht also um eine Umsetzung dessen, was der Papst in Amoris Laetitia, dem nachsynodalen Schreiben der Synoden im Jahr 2014/2015 der Kirche gegeben hat. Und Sie haben ja mitbekommen, dass die Diskussion darüber bis heute nicht abgeebbt ist. Ich bin in einer etwas misslichen Situation, weil ich in der nächsten Woche keinen Angedus an dieser Stelle vorbete. Es sind andere Priester, vor allem auch Bischöfe, eingeladen, das zu tun. Und ich wurde jetzt von verschiedenen Seiten schon gebeten, einen Kommentar, eine Stellungnahme dazu abzugeben. Das möchte ich auch gerne tun, und zwar mit einfach ganz grundsätzlichen Hinweisen. Manches dürfte vielen doch gar nicht mehr so geläufig sein. Die katholische Kirche unterscheidet, besonders auch im Kirchenrecht, zwischen einem göttlichen und einem menschlichen Recht. Göttliches Recht ist der Kirche im Evangelium vorgegeben und kann von der Kirche nicht geändert werden, auch nicht vom Papst. Und dazu gehört etwa die Unauflöslichkeit der Ehe. Ein menschliches Recht ist etwa der Zölibat. Der könnte geändert oder aufgehoben werden. Er ist ein evangelischer Rat. Ein Rat, den Christus gegeben hat, der aber von der katholischen Kirche als Pflicht, zumindest hier bei uns im lateinischen Kulturkreis, vorgegeben ist. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist im Neuen Testament sehr breit bezeugt an 5 Stellen. Christus sagt, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Umgekehrt auch bei Markus, wenn eine Frau ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, bricht sie die Ehe. Und nebenbei bemerkt, das setzt einen Kulturkreis voraus, der nicht mehr der jüdische ist, denn im Judentum hatte die Frau kaum ein Recht, den Mann zu entlassen. Die Patriarchen fühlen sich auf den Schlips getreten, weil Christus hier in diesem Punkt sehr klar und sehr eindeutig ist. Wozu hat uns dann Mose erlaubt, der Frau einen Scheidebrief auszustellen, nur weil ihr so hartherzig seid? Am Anfang war das nicht. Habt ihr denn nicht gelesen, dass Gott sie als Einheit geschaffen hat? Mann und Frau werden ein Fleisch. Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht mehr trennen. Das ist das göttliche Gebot, unter dem auch die Kirche steht und das niemand aufheben kann. Die Kirche ist eine Kirche unter dem Wort Gottes. Erzbischof Genswein hat zu der Diskussion etwas Interessantes bemerkt, auch durch eine Fußnote des Papstes in dieser Enzyklika Amoris Laetitia, in diesem nachsynodalen Schreiben, kann ganz sicher nicht die Lehre der Kirche in diesem Punkt aufgehoben werden. Das will auch der Papst gar nicht. Er schreibt ja mehrfach in diesem Schreiben, dass die Ehe unauflöslich ist und dass er daran nicht rütteln will. Und allein schon die Tatsache, dass er in einer Fußnote auf die irreguläre Situation von manchen Leuten eingeht, die wieder frei geschieden sind und dann vielleicht unter bestimmten Umständen doch noch die Sakramente empfangen können, zeigt, welche Gewichtung der Papst haben möchte. Dass damit der Normalfall, der Regelfall der ist, dass die Ehe unauflöslich und gültig ist, zumal wenn sie vollzogen ist. Das ist ja auch ein Rechtssatz der katholischen Kirche, im Kirchenrecht vom Evangelium abgeleitet. Eine einmal gültig geschlossene und vollzogene, mit Vollzug ist der Geschlechtsverkehr gemeint, vollzogene Ehe kann durch keine Gewalt dieser Erde mehr aufgehoben werden. Also auch dem Papst geht es im Wesentlichen darum, das zu bestärken. Und in der Regel greift das natürlich. Die säkulare Presse hat sich jetzt natürlich besonders auf diese eine Ausnahmesituation gestürzt, und ob das uns gefällt oder nicht, es wird eben diskutiert und es wird besprochen. Und deshalb müssen wir uns auch an dieser Stelle damit auseinandersetzen. Bischof Hoander hat am Donnerstag einen Hirtenbrief an seine Priester geschrieben, an die Gemeinden, den Chur. Bei der seelsorglichen Begleitung Wiederverheirateter Geschiedener ist zunächst die Gültigkeit der kirchlich geschlossenen Ehe zu prüfen. Dies ist Aufgabe des Offizials, also eines Profis seitens der Kirche, der meistens im Ordinariat angesiedelt ist, und nicht des einzelnen Priesters. Eine gescheiterte Verbindung müsse immer menschlich und glaubensmäßig aufgearbeitet werden. Da der Papst keine neuen gesetzlichen Regelungen kanonischer Art vorsehe, sei die Bereitschaft, wie Bruder und Schwester miteinander zu leben, Voraussetzung für eine Wiederzulassung. Diese Vorgabe entnimmt er dem Schreiben Familiares Consortio aus, vom Papst Johannes Paul II. Aus dem Jahr 1981. Damit Sie jetzt überhaupt verstehen, was in diesem Grenzgebiet angesiedelt ist, wo eine Auflösung in Frage kommt oder wie eine Ehe auch annulliert werden kann, gehe ich auf ein Schreiben ein, ein kleines Heftchen, das leider vergriffen ist. Es heißt Kompakt, kirchliches Ehegericht, was tun, wenn die Ehe zerbrochen ist, wichtige Informationen im Überblick. Ich habe jetzt noch nachgeschaut vor dieser Sendung, es dürfte so im Jahr 2000 herausgekommen sein, von Martin Hülskamp, Offizial in der Diözese Münster. Ob es heute noch ist, weiß ich nicht. Bei Google habe ich dann auch nachgeschaut. Eine etwas größere Ausgabe ist noch erhältlich. Ich habe hier nur eine kurze Zusammenfassung von ein paar Seiten. Für fast 20 Euro sind noch 3 Exemplare davon erhältlich. Aber unabhängig davon können Sie sich immer auch an die Offiziale Ihrer Diözese wenden. Ich kann jetzt nur noch ein paar Beispiele bringen, die verdeutlichen sollen, wie breit das Spektrum möglicher Nichtigkeitsgründe ist. Werner ist nur am Geld von Iris interessiert, nicht an einer wirklichen Ehe. Da Iris aber auf einer kirchlichen Trauung besteht, willigt er ein, um an ihr Geld zu kommen. Ist diese Ehe gültig? Natürlich nicht, denn die Ehe wurde nur geschlossen, um ein anderes Ziel zu erreichen. Karl ist unsicher, ob Nicole seine Frau fürs Leben ist. Aber er will es versuchen und sich scheiden lassen, wenn es schief geht. Ist diese Ehe gültig? Er versucht es einfach mal. Nein. Denn er sagt Nein zur lebenslangen Bindung an den Partner. Paul und Veronika sind seit langem befreundet. Als Veronika schwanger wird, droht sie, sich umzubringen, wenn Paul sie nicht heiratet. Eigentlich will Paul nicht heiraten, aber er sieht keinen anderen Ausweg. Ungültig. Eheschließung aus Furcht oder Druck. Schon vor seiner Ehe mit Carla hatte der Vertreter Jochen auf seinen Reisen sexuelle Beziehungen zu verschiedenen Freundinnen. Diese Beziehungen will er auch nach seiner Heirat mit Carla nicht aufgeben. Klar, klarer Fall, Ablehnung der Treue, so eine Ehe, die eingegangen wird, ist nicht gültig. Häufig hat Margret vor der Ehe ihrem Bräutigam Ewald gesagt, wie sehr sie sich auf eine Familie mit vielen Kindern freut. Ewald lehnt Kinder dagegen rundweg ab, schweigt aber und nimmt sich vor, in der Ehe allein zu entscheiden, ob Kinder erwünscht sind. Fehlende Bereitschaft zur Nachkommenschaft, ungültig. Monikas Traum, das ist ein besonders krasser Fall, ist Arztfrau zu sein. Sie wird Arzthelferin, wirbt um ihren Chef und heiratet ihn. Dann stellt sich heraus, dass dieser ein Schwindler ist und seine Examenspapiere gefälscht hat. Für Monikas Entschluss zur Heirat war der Arztberuf ihres Mannes aber wichtiger als seine Person. Ungültig, Irrtum über eine wesentliche Eigenschaft des Partners. Oft hat Isolde vor der Heirat von Kindern geträumt, aber Helmut hat ihr stumm beigepflichtet. Als Isolde in der Ehe nicht schwanger wird, gesteht ihr Helmut, dass er steril sei und keine Kinder zeugen könne. Er habe dies zwar vor der Ehe gewusst, Isolde aber verschwiegen, um sie nicht zu verlieren. Ungültig. Arglistige Täuschung. Ich bringe noch ein, zwei Punkte. Beate hat eine große Erbschaft zu erwarten, die für Ulrich die Voraussetzung zur Ehebegründung mit Beate ist. Ulrich sagt deshalb Ja zur Ehe unter der Bedingung, dass Beate von ihrem Onkel als Haupterbin eingesetzt wird. Er sagt also nur Ja, aber zu Beate. Ungültig aufgrund einer Bedingung für die Zukunft. Also Sie merken, es sind jetzt noch 4 Beispiele genannt. Ich werde diese dann in der übernächsten Woche erläutern, wie komplex das ganze Feld ist. Und da muss man dann schon genau hinschauen. Und wenn dann Personen zu träge sind, einen Offizial aufzusuchen, dann haben sie auch kein Recht, vor dem Priester zu verlangen, dass sie zur Kommunion wieder zugelassen werden. Das muss ganz offiziell von der Kirche geprüft werden. Und wenn mir das nicht einmal diesen Prüfungsschritt wert ist, dann brauche ich auch gar nicht erst kommen und denken, dass die Ehe annulliert werden könnte. Der Papst hat dafür gesorgt, dass die Eheannullierungsverfahren viel zügiger, rascher voranschreiten. und dass auch die Gebühren gesenkt oder ganz abgeschafft werden. Ich glaube, das kostet noch irgendwie 50 Euro, also das dürfte erschwinglich sein. Bei Bedürftigkeit kann es wohl ganz erlassen werden. Ich wollte das einfach aufzeigen, nicht zur Ermutigung jetzt möglichst viele Ehen annullieren zu lassen, sondern wie differenziert das ganze Feld ist. Und dass man schon genau prüfen und hinschauen muss. Aber nur nach dieser Prüfung kann man überhaupt mal davon sprechen, ob jetzt überhaupt eine Zulassung möglich ist. Und bei einzelnen Dingen werden Sie vielleicht keine Möglichkeit mehr haben, das zu beweisen. Ich werde Ihnen auch dafür das nächste Mal Beispiele bringen. Und dann sind wir wirklich in so einem Grenzfall angelangt, wo man im Miteinander beten und ringen schauen kann, wie man diese Ehe wie dann auch die Zulassung zu den Sakramenten ist. Aber Sie merken, das ist sehr eingegrenzt und nicht einfach nur pauschal jetzt, dass man da sagen kann, jeder, der Wiederfeier geschieden ist, kann zu den Sakramenten hinzugelassen werden. Es segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.